SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Alexander Höller ist zu Gast. Ein Künstler, der in seine Werke jede Menge Emotionen packt. Deshalb nennst du dich selbst The Emotion Artist. Wirst aber auch als eine Art Kunstpunk bezeichnet. Welche Umschreibung hörst du gern? Welche geht gar nicht?
Ja, also letztendlich ist es natürlich auch ein bisschen meinem Aussehen geschuldet, dass ich da natürlich schon irgendwie so eine Vorerwartung vielleicht beim einen oder anderen erziele. Und ich sage immer, für mich ist es eigentlich gerade das Spannende, wie die Leute mich dann erkennen oder sehen, wenn sie dann sich mit mir unterhalten. Nämlich eigentlich ein total zurückhaltender, ruhiger Mensch mit einer relativ roughen, rockigen Fassade.
Aufs Aussehen kommen wir nachher auch zu sprechen. Wie arbeitet Alexander Höller? Was will der Künstler mit seinen Werken erreichen? Und was steckt alles in seiner Kunst von ihm? Darum geht's dann hier gleich. Wir sehen ein Bild und sind begeistert oder wir sehen ein Bild und sind vielleicht auch verwirrt. Wenn es um Kunst geht, dann stellt sich oft die Frage, ob wir das in einem Werk auch erkennen, was der Künstler damit zeigen möchte. Alexander Höller ist zu Gast in SWR 1 Leute. Du zeigst gerade als Künstler eine Serie von Bildern unter dem Titel Demons. Aktuell zu sehen in der Stuttgarter Galerie Better Goods House. Was sind oder waren deine Dämonen im Leben?
Also die Demons-Serie habe ich 2022 begonnen zu malen und das war an so einem Punkt gewesen, wo ich relativ lange in den USA gelebt habe, ein halbes Jahr fast, und das war eine sehr wilde Zeit gewesen. So, es war verknüpft mit großen Ausstellungen in Chicago, in Miami, in Los Angeles, und dann bin ich zurückgekommen nach München in mein Atelier, wo ich meinen Hauptstandort seit jetzt knapp 10 Jahren habe. Und habe mich irgendwie gefragt, so was will ich als nächstes malen, so was berührt mich. Und ich war irgendwie so ein Punkt gewesen, wo ich das erste Mal in meinem Leben ein bisschen so einen Ansatz, einen Anflug von einer Schaffensphase hatte, von einer Schaffenskrise hatte, der sich dann aber relativ schnell in eine sehr positive Schaffensphase ausgewirkt hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, was beschäftigt mich gerade? Also so fange ich eigentlich immer an, wenn ich eine neue Serie starte an Werken, einen neuen Zyklus. Wie geht's mir gerade? Was beschäftigt mich und was beschäftigt vielleicht auch die Gesellschaft? Was sind Themen, die gerade irgendwie schon sehr, sehr viele Menschen beschäftigen und betreffen könnten? Und da ist irgendwie so das rausgekommen. Ich schreibe dann auch immer sehr, sehr viel drüber. Was ich bei ganz vielen gerade beobachtet habe, wir alle sind irgendwie so ein bisschen, wir sollten mehr zu unseren Emotionen stehen. Ja? Also ich bin jemand, der eigentlich schon seit meiner ganzen Karriere immer wieder auf die Echtheit des Menschen irgendwie hinter der Fassade geschaut hat und da eben auch das über meine Kunst transportieren und vermitteln wollte. Und wir alle versuchen immer so eine perfekte Fassade nach außen hin zu zeigen und irgendwie bloß keine Schwächen, keine Ängste, keine Zweifel irgendwie zu zeigen, preiszugeben. Aber ich glaube, genau das macht uns menschlich und genau das ist auch irgendwie wichtig, dass es mehr und mehr Anerkennung und auch, dass das die eigentliche Stärke ist, die wir Menschen zeigen sollten. Nämlich auch mal zu sagen, hey, bei mir ist nicht alles super duper, sondern ich habe vielleicht auch mal Tage, wo es nicht so toll ist, und einfach darüber zu reden. Und so war das bei mir eben auch gewesen. Ich hatte meine Dämonen gehabt, meine Zweifel, meine Ängste, nämlich kann ich das Level halten? So, ich bin sehr, sehr jung noch. Wie sehen die Menschen mich? Wie sehen die Menschen meine Werke? So, und vor allem auch, kann ich das auch transportieren in der Zukunft? So, und dann habe ich relativ düster gestartet am Anfang. Also die Bilder waren sehr, sehr dunkel gewesen und sind dann jetzt die letzten Jahre immer bunter, immer farbenfroher, immer lebensbejahender geworden. Und das ist auch so ein bisschen meine Reise gewesen dahinter. Also die den Menschen betrifft, nicht die Kunstfigur, sondern den Menschen.
War dann damals Auslöser wirklich der Druck dein Dämon?
Unter anderem, ja. Also zum Beispiel einer meiner größten Ängste ist tatsächlich, dass ich in dem Leben irgendwie es nicht schaffen werde, zeitlich all meine Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren, auf die Leinwand zu bringen, auszudrücken. Und da habe ich mir sehr, sehr viel Druck gemacht, eigentlich schon immer, seitdem ich mit dem Ganzen begonnen habe. Einfach, weil ich wollte immer so wahnsinnig viel erschaffen, oder ich will so wahnsinnig viel erschaffen. Und dann habe ich für mich aber relativ schnell herausgefunden, mich von diesem Druck, von dieser Angst, von diesen inneren Stimmen, die mir irgendwie sagen, hey, du hast nicht genug Zeit oder du hast nicht irgendwie, was ist, du bist noch zu jung oder keine Ahnung was, mich davon abzukoppeln, einfach zu machen, zu tun. Und das ist so für mich dann auch dieser Prozess gewesen, der ausschlaggebend war, einfach zu tun, gar nicht so viel nachzudenken, sondern einfach zu machen.
Du bist keine 30, ne?
Ja, ich habe dieses Jahr habe ich die 3 vorne dran stehen, ja.
Aber dauert noch ein bisschen.
Dauert noch ein paar Wochen, ja.
Genau. Lebst du denn dann jetzt angstfrei oder angstfreier?
Ich würde die Betonung auf angstfreier tatsächlich legen, weil ich glaube, ein Leben ohne Angst wäre auch irgendwie langweilig. So. Letztendlich leben wir Menschen ja alle irgendwie aus der Angst heraus. Ja. Wir schnallen uns im Auto an, damit wir irgendwie sicher sind, wenn ein Unfall kommt.
Auch weil wir es müssen.
Weil wir es müssen, natürlich. Und weil es auch sinnvoll ist. Aber was ich damit sagen will, ist, ein bisschen Angst gehört ja auch dazu. So. Und sonst wären ja auch diese spannenden Momente nicht da, wo wir dann tatsächlich unsere Angst überwinden und im Nachhinein dann schauen können, hey, ich habe das geschafft, so, oder ich habe das mir selber gezeigt, so, und bei mir war es immer so gewesen, ich habe zum Beispiel mit 17 ein Jahr vom Abitur die Schule abgebrochen, nicht um Künstler zu werden, sondern um Künstler zu sein, und natürlich waren da auch ganz viele Ängste in mir drin, so, kann ich irgendwie von meiner Kunst auf Dauer leben, bin ich zu jung dafür, um jetzt schon irgendwie in den Kunstmarkt, in die Kunstwelt einzusteigen? Schaffe ich es trotz nicht vorhandenen Abiturs trotzdem auf eine Akademie der bildenden Künste angenommen zu werden? Und tatsächlich hat das alles dann auch zum Glück funktioniert. Also ich habe alles auf Plan A gesetzt, bin dann aufgrund von Hochbegabung auch an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg angenommen worden mit 18. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, die Angst ist überwunden worden, und wenn es aber nicht da gewesen wäre als, ich sage jetzt mal, als Treibstoff, als Druck, dann wäre ich vielleicht auch nicht so dahinter, so mit so einer Energie, mit so einer Power irgendwie auch meine Ziele zu erreichen.
Hattest du denn überhaupt jemals einen Plan B?
Nope. Also tatsächlich war das nie zur Debatte gestanden, weil ich der Meinung bin, wenn es einen Plan B gäbe, dann wäre ich nicht so konsequent in den Entscheidungen gewesen, die ich getroffen habe.
Dann ist man nicht so überzeugt von der
absolut,
eigentlichen Idee.
Weil man sich dann eigentlich ja schon wieder so ein Schlupfloch rausbaut. Was passiert, wenn es nicht klappt? So. Und natürlich ist es mit einem großen Risiko behaftet. Ich meine, es hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Ich hatte da, sage ich mal, auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich eben auch zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Aber letztendlich kam es auch aus dem eigenen Willen raus. Also es kam alles aus einer eigenen Überzeugung raus. Und ja, ich glaube, wenn ich nicht nur, also nicht diesen Plan A, diesen Fokus gehabt hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich hier jetzt nicht in der Position sitzen.
Jeder und jede von uns hat offensichtlich oder hoffentlich ein Rezept dafür, wie wir aus einem mentalen Tief mal herauskommen, mit Familie, Freunden reden oder sich professionelle Hilfe holen, egal was es auch ist. SWR1-Leute, Gast Alexander Höller hat sein Ventil in der Kunst. Ist das überhaupt schon die richtige Formulierung, wenn ich das so sage?
Absolut. Also für mich ist das Medium Malerei, wie soll ich sagen, einfach der Kanal, der Weg von meinen Gedanken, die ich übersetzen kann in was Sichtbares. So. Und ich hätte auch, keine Ahnung, Musik, Schauspielerei, keine Ahnung was nehmen können, aber es war einfach für mich von Anfang an, warum auch immer, die Kunst, so irgendwie was sichtbar zu machen, was einfach auch für die Nachwelt irgendwie da ist. So. Und muss dir vorstellen, ich habe ganz klein angefangen. Ich habe mit 13, 14 mit dem Graffiti-Sprayen angefangen, habe dann irgendwie bei meinen Eltern im Kellerraum ein 8-Quadratmeter-Zimmer gehabt, was mein erstes Atelier war. Und von da aus ist alles gestartet. So, das war einfach ein Hobby gewesen, ein Ding, was mir Spaß gemacht hat. So. Und ich war ein sehr, sehr zurückhaltender, schüchterner Jugendlicher gewesen, der dadurch das erste Mal in seinem Leben irgendwie so ein bisschen Selbstwertgefühl und auch ein Selbstbewusstsein entwickelt hat, weil ich irgendwie was machen konnte, was keiner bewertet hat und was ich entscheiden konnte, was ich davon preisgebe, was ich zeige und was ich vielleicht nur für mich im Stillen mache.
Ich habe in der Vorbereitung über dich gelernt, dass du hast es gerade schon angerissen, als Kind nicht unbedingt immer so voll akzeptiert warst. Das ist ja dann auch schon eine gewisse Angst, Sorge, ein Zweifel, mit dem man so durchs Leben schreitet. Spielte das jetzt in der Serie, die du jetzt angelegt hast, dann auch nochmal eine Rolle, weil du eben die Zeit seit 2022 bewusst erwähnt hast? Oder geht's noch, ehrlich gesagt, viel weiter zurück in deinem Leben?
Also ich war schon immer irgendwie ein Kind oder ein Jugendlicher gewesen, das sich gut mit sich allein beschäftigen konnte. Also ich glaube, sonst könnte ich den Job auch nicht machen, den ich ausübe. Denn die Hauptzeit besteht tatsächlich darin, dass ich allein im Atelier mit meinen Werken bin, mit meinen Bildern bin. Und das hat sich schon früh abgezeichnet, dass ich sehr, sehr gut mit mir selber auskommen konnte und auch irgendwie gar nicht so, wie soll ich sagen, so die Menge an Menschen gesucht habe, sondern einfach für mich sehr viel nachgedacht habe. Ich habe sehr viel geschrieben als Jugendlicher, ich habe sehr viel gezeichnet im Wald. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Schweinfurt, direkt am Wald, und war auch irgendwie da so ein, wie soll ich sagen, so in meinem eigenen Kosmos gewesen. Und ich hatte schon immer irgendwie so Probleme damit gehabt, oder was ich nicht verstanden habe, war, warum Menschen irgendwie gejudged werden oder so bis so einen Stempel bekommen, so beurteilt werden. Und ich weiß nicht warum, und ob vielleicht auch das mit meinen ganzen Tattoos dann auch irgendwie so eine Art Rebellion war, irgendwie dem entgegenzutreten, auch nach außen hin. Aber ich wollte irgendwie schon immer ich wollte zeigen, es ist okay, so zu sein, wie man ist. So, es ist okay, einfach mal selbst zu sein, und man muss keinem anderen auf Anhieb gefallen, solange man einfach ein guter Mensch ist, sich gut verhält und einfach die echt ist, real ist. So.
Und dass es auch nicht um Äußerlichkeiten alleine geht, ne? Und dass es um den Typen geht. Ich möchte auf deine Bilder nochmal so ein bisschen schauen, weil wenn ich höre, eine Serie unter dem Titel Demons oder Dämonen, könnte man schnell meinen, man hat es ausschließlich mit richtig düsteren, dunklen Bildern zu tun. Das ist eben nicht der Fall. Also bei dir knallen auch ordentlich die Farben rein. Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, wie sich das entwickelt hat. Wie hast du denn diese Bilder eigentlich angelegt?
Also der Titel ist tatsächlich bewusst gewählt, weil auch da wieder so das Vorurteil erstmal herrscht: Demons, Dämonen. Ja. Was ist das so? Auf was lasse ich mich da ein? Und genau das ist natürlich auch das Spannende und auch der Kontrast, der irgendwie so in den Werken drin ist. Ja, also ich spiele damit ganz gern, weil die Werke sind total kraftvoll und strahlen eine unglaubliche Power aus. Und ich will einfach den Menschen, die Bilder sehen und auch irgendwie dazu die Geschichte dann erfahren, vermitteln, dass das durchaus, wie soll ich sagen, es ist normal, dass man Angst hat oder dass man Zweifel hat an sich selbst, an der Zukunft, an der Politik, an Sachen, an der Gesellschaft, an Missständen. Jedoch ist es so, dass wir es trotzdem ein Stück weit beeinflussen können, wie unser Leben auch verläuft, so, und uns nicht davon unterkriegen lassen sollen. So, also natürlich kommen unvorhersehbare Ereignisse auf einen zu im Leben. Ja. Das Leben ist kein Wunschkonzert, und trotzdem geht es darum, immer wieder darauf zu reagieren und sich einfach bewusst zu machen, was kann ich dafür tun, was kann ich ändern, damit es irgendwie einfach sowohl mir gut geht, als auch anderen Menschen vielleicht ein Stück besser geht. Und der Auftrag von der Serie oder auch von mir als Kunstschaffender, als Künstler hinter den Bildern, finde ich, ist ganz klar, eben den Menschen auch einfach ein Stück Hoffnung zu geben. So.
Bei dir überwiegen Augen, Münder, Zähne, die ich dann auf den Bildern sehe, das Ganze auch schon so ein bisschen fratzenartig. Also du darfst mich gerne verbessern, wenn ich es falsch deute oder falsch sehe. Aber mich lassen ja deine Bilder trotzdem nicht gruseln. Das ist ja wahrscheinlich auch bewusst gewählt, oder?
Absolut. Also die sind, ich sage immer so, die sind eigentlich wie so ein, schwirren die irgendwie um einen rum. Das ist wie so die Stimmen, die irgendwie in meinem Kopf zum Beispiel rumschwirren, die aber irgendwie, wie soll ich sagen, die grinsen einen an und die sind so ein bisschen mysteriös und man weiß gar nicht so richtig, sie einzuordnen. Und letztendlich geht es darum, einfach mit denen zu leben. So, also die sind da und man soll sich nicht irgendwie auch alles schönreden, aber es geht darum, einfach einen Umgang zu schaffen mit inneren Ängsten und letztendlich da auch irgendwie das Ganze, wie soll ich sagen, so zu sehen, dass man es ummünzt in was, was einem Kraft gibt, was einem Halt gibt.
So. Also nicht bekämpfen, sondern wirklich, wie du sagst, damit leben, damit klarkommen.
Richtig, damit klarkommen. Und das wiederum, da ist es ganz wichtig, und das ist auch der Appell von der ganzen Serie, eben nicht alles mit sich selber auszumachen oder ausmachen zu müssen, sondern den Mut zu haben, auch mal drüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist aktueller denn je, weil wir alle kriegen ja irgendwie so immer dieses perfekte Leben auch über Social Media von allen. Niemand postet ja irgendwie mal, wie es ihm wirklich hinter der Fassade geht. Und das ist so, finde ich, ja gerade das Wichtige in der heutigen Zeit, dass man menschlich bleibt. Ja? Also das unterscheidet ja uns noch von der KI, von Robotern, dass wir eben Gefühle zeigen können, äußern können und auch da irgendwie keiner verurteilt wird, weil er irgendwie vielleicht gerade mal einen Down hat, weil er irgendwie gerade mal eine schwierige Phase hat, eine angespannte Situation oder wie gesagt unvorhersehbare Ereignisse sind, um einfach da ein Bewusstsein für zu schaffen, hey, es ist okay, dass ich vielleicht gerade mal mich nicht so toll fühle, vielleicht geht es mir besser dadurch, wenn ich drüber spreche oder wenn ich es irgendwie zeige. Und bei mir ist es so gewesen, mich hat diese ganze Serie auch selber so ein bisschen wieder auf den Weg gebracht, so dieses Weitermachens, ja, des Weitererschaffens, denn ich stehe jetzt gerade erst am Anfang von meiner Karriere und habe genug Zeit, um die ganzen tollen Ideen in meinem Kopf rauszulassen und sichtbar zu machen. Und das, so habe ich quasi auch eine meiner größten Ängste, nämlich ich habe nicht genug Zeit, umgewandelt in was. Ich habe genug Zeit und das, was ich mache, das ist entscheidend.
Was mir aufgefallen ist, ich habe mir so ein paar Namen deiner Bilder dieser Serie mal rausgepickt. Party, Lion, Stranger in My Own Skin, Royal Paradise, Birdie, Fishes. Das klingt ja auch jetzt alles nicht gerade richtig gruselig. Wie bekommt eigentlich ein Bild bei dir einen Titel?
Also tatsächlich ist es so, dass was die Titelvergabe der Werke angeht, ich gar nicht so gut drin bin. Also das
lässt du das machen von der KI?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe zum Glück seit mehreren Jahren eine ganz tolle Frau an meiner Seite, die Svenja, die ja eigentlich mehr oder weniger meine Muse ist. Also ohne die Gespräche mit ihr im Atelier könnte ich auch, glaube ich, diese ganze Arbeit nicht vollbringen. Und die ist da wesentlich kreativer, was die Titel angeht. Und die entwickeln sich dann auch mit dem Bild. Also du musst dir so vorstellen, ich sammle ganz, ganz viele Eindrücke, so, die mich beschäftigen. Ich reise zum Beispiel unglaublich viel und versuche das dann alles mit ins Atelier nach München zu nehmen, um dann daraus die Essenz auf die Leinwand zu bringen. Und ich finde irgendwie so ein die Bilder auch ausstrahlen, so ein bisschen so einen lockeren Umgang, also schon irgendwie so einen Spaß. Also ich finde irgendwie, wenn ich jetzt ein Bild zu Hause hängen habe, dann sollte das mich auch irgendwie schon so ein bisschen zum Lächeln bringen und auch irgendwie so sagen, hey, es gibt mir ein gutes Gefühl, es gibt mir einen Push. So. Und die Titel kommen dann eigentlich mehr oder weniger im Gespräch mit meiner Frau aus dem Atelier heraus, ja.
Es ist ein eigenes Genre in der Kunst, Dark Art. Da werden Makabres, Angst, Tod, psychische Traumata, die dunklen Seiten der Existenz zum Ausdruck gebracht. Es werden so Leute, geht weiter mit dem Künstler Alexander Höller. Zählen deine Werke oder würdest du deine Werke der aktuellen Serie auch dazu zählen? Oder ist dir das schon zu kategorisch eingrenzend?
Also mir ist es auf jeden Fall zu kategorisch eingrenzend, weil die Serie total viele Facetten zum Vorschein bringen lässt. Also auf der einen Seite, ja, natürlich hat man von der Farbpalette eher dunklere Bilder am Anfang, zu Beginn der Serie, die ich so 2022 begonnen habe. Aber die werden jetzt immer aufgelöst. Also auch die Formen, die am Anfang ziemlich kantig, ziemlich eckig waren, werden immer runder, werden immer kraftvoller. So. Ich sage immer selbst so, die Suche nach der kraftvollen Form auch, also die in der Serie drinsteckt. Und werden auch immer aufgelöster und immer abstrahierter. Also das sieht man jetzt auch in der aktuellen Ausstellung in Stuttgart, die in der Galerie Better Goes South gezeigt wird, dass die Werke immer mehr, wie soll ich sagen, den Betrachter in was was reinsehen lassen, reinfühlen lassen, wo ich auch gar nicht so sehr eine Vorgabe geben möchte, weil ich finde irgendwie, es ist nichts langweiliger, als wenn ich irgendwie ein Bild anschaue und ich kriege so einen Kontext vor die Nase gehauen und so eine Erklärung dazu, so ein Handout. Da finde ich, ist so, also das sollte, und das auch wiederum, das soll ja Kunst mit einem machen. Also Kunst sollte irgendwie schon, natürlich habe ich meine Erlebnisse und meine Gefühle damit verarbeitet, aber es sollte auch genug Freiraum für den Betrachter lassen, um selber vielleicht reinzufühlen und zu erkennen zu lassen, hey, ich sehe das da drin und ich sehe mich vielleicht auch da drin.
Dieses Düstere, du spielst damit, hast du ja deutlich gemacht. Die Serie heißt Demons, aber es ist alles andere als der große Gruselschocker. Dieses Düstere fasziniert uns ja trotzdem irgendwie. Dich wahrscheinlich als Künstler, genauso wie mich als Kunstkonsumenten. Warum?
Ich glaube, auch da wiederum ist es so, dass wir leben, also ich zum Beispiel, ich bin Mensch, ich lebe total in Kontrasten. Ja? Also ich sehe sehr laut aus, bin aber, wie gesagt, ein total ruhiger, zurückgezogener Mensch. So, ich meide Menschenmassen und bin eigentlich am glücklichsten, wenn ich mit Frau und Hund im Atelier irgendwie malen kann. Und diese, wie soll ich sagen, das Dämonen und Ängste und keine Ahnung, das war ja, gehört ja zu uns Menschen dazu. Also es war ja schon immer irgendwie da gewesen. Und ich glaube, dass nichtsdestotrotz irgendwie es schon wichtig ist zu wissen, hey, es gibt irgendwie diese Ängste, aber es gibt eben auch diese guten Seiten im Leben. Und daran versuche ich mich auch immer so ein bisschen hochzuangeln. So.
Du hast ja auch gesagt, dass du es an deiner persönlichen Gefühlslage immer davon abhängig machst, was als nächstes bei dir entsteht. Liegt es momentan halt auch einfach daran, dass wir in Zeiten leben, die halt, ich würde jetzt nicht sagen, die halt eine Katastrophe sind, aber es herrschen Kriege um uns herum, Umwelt, Wirtschaft gehen es nicht schlecht. Viele haben halt wirklich Sorgen, dass dunkle Kunst oder Kunst mit einem dunklen Touch insofern in unser Leben, in unsere Leben besser reinpasst, weil es dann uns auch so ein bisschen den Spiegel vorhält?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass gerade in den unsicheren Zeiten, in denen wir uns ja aktuell bewegen, so, ich meine, Corona ist noch nicht lang her. Mhm. Wir haben jetzt gerade eben auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich frühest Nachrichten lese, dann ist es irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll, weil irgendwie ein was Schlimmes nach dem anderen passiert und diese Ungewissheit so. Und ich glaube, dass da wiederum es auch wichtig ist, dass es Künstler und Kunst gibt, um eben sich auch mal von diesem ganzen negativen, zumindest wenn es ein paar Sekunden ist, mal abzulenken. So. Und das ist auch, denke ich, der Auftrag, den ein Künstler aktuell hat, nämlich einfach auch, klar, natürlich die Zeit festzuhalten. Das mache ich, indem ich eben dieses Thema der Ängste, der Demons, der Dämonen aufgreife. Andererseits aber auch, weiterentwickle und eben, eine Option gebe durch meine Bilder und sage, hey, es kommen vielleicht auch wieder bessere Phasen. So, und das ist eigentlich so, mir selbst fällt es auch schwer natürlich, mich immer wieder zu motivieren, weiterzumachen, weil es natürlich schon gerade für einen sehr feinfühligen Menschen schlimm ist, was passiert in der Welt. Aber ich glaube, wenn wir uns nur aufs Negative fokussieren, dann sehen wir das Positive nicht mehr.
Das könnte bisher in SWR1 Leute so klingen, dass Alexander Höller, der Künstler, mit seiner Demons-Serie für so emotionale Runterzieher sorgt. Du hast es eben schon deutlich gemacht, dass eigentlich das Gegenteil deine Absicht ist. Du willst nämlich eben Mut machen, du willst uns auffordern, Leute, sprecht über eure Gefühle und auch wenn die Zeiten ein wenig düsterer sind, gibt es immer noch gute Dinge im Leben oder Momente, an denen man sich sozusagen ein bisschen langhangeln kann. Ist dir das besonders wichtig, weil du sozusagen deine eigene Entwicklung da ja auch drin siehst, dass du halt merkst, okay, ich hing da in einem Loch, bin aber jetzt halt raus?
Total. Also ich glaube, dass gerade so diese, wie soll ich sagen, das, was ich mache, ist ja, also ich arbeite ja eigentlich immer in die Zukunft rein. So die Serie, die ich 2022 gestartet habe mit den Demons, da wusste ich ja noch gar nicht, was irgendwie jetzt 3-4 Jahre später passiert. So, da war ich froh, irgendwie, dass die eine Krise, die Corona-Krise vorbei war und habe natürlich da in dem Moment auch auf mich geschaut, so wie geht's mir, was kann ich jetzt Neues rausbringen, so. Und du weißt als Künstler natürlich nie, wie wird's angenommen, ja. Also ich arbeite immer in die Zukunft rein. Ich arbeite zum Beispiel jetzt an Werken, die vielleicht erst in ein paar Jahren ausgestellt werden. Ich weiß es nicht. Und das ist auch so ein bisschen natürlich das Spannende auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch da wieder ein hohes Risiko. Und da kommen dann auch wieder die Demons in meinem Kopf hervor. So. Sprich, als Künstler natürlich hast du auch irgendwie permanent Existenzangst, selbst wenn es noch so gut läuft, weil du ja nicht weißt, wie nehmen es die Menschen auf? Verstehen es die Menschen? Finden die den Zugang zu? Und natürlich ist der Titel sehr, sehr bewusst auch gewählt, weil er natürlich viele Fragen aufwirft. So, man denkt sich erstmal, Demons, Dämonen, keine Ahnung, was will er damit ausdrücken? Und genau das ist, finde ich, dann das Spannende, wenn man dann sich mit meiner Arbeit beschäftigt, eben zu sehen, hey, das ist eigentlich total was Positives. So.
Musstest du für dich selber lernen, einen offenen Umgang mit deinen Gefühlen zu haben, auch da so eine gewisse Ehrlichkeit zu zeigen? Hast du früher in dich reingefressen?
Total. Also es hat sich jetzt die letzten Jahre natürlich auch bei mir sehr viel entwickelt. So, ich war überall auf der ganzen Welt unterwegs, überall Ausstellungen gehabt und habe da natürlich auch viel von der Welt gesehen. So. Und wie soll ich sagen, was mir wichtig ist, je echter und je authentischer die Bilder sind, also je mehr sie quasi auch eine gewisse Verletzlichkeit, eine Fragilität zulassen, desto besser und ehrlicher kommen sie auch rüber. So. Und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle permanent irgendwie über Bildschirme gesteuert werden und irgendwie da unsere Emotionen ja eigentlich mehr oder weniger vorgekaut werden, ist es doch wichtig, auch was zu fühlen. So ist es wichtig, in sich reinzufühlen und irgendwie nicht total ferngesteuert zu werden. Und das ist sowas, was mir jetzt auch in der Serie so wichtig ist, dass es einfach rüberkommt. Und ist auch, finde ich, das Schöne an Kunst, dass tatsächlich das noch was ist. Es ist eine Aufforderung, auch rauszugehen und zu schauen, zu sehen, also sich das in echt anzugucken, weil man dann vielleicht auch die vielen Schichten, die ich da dahinter habe, die sich hinter den Bildern verbergen, auch irgendwie erst so richtig rüberkommen und man sieht. Also muss ich so vorstellen, manche Werke, die ich 2022 angefangen habe, die sind jetzt erst vor ein paar Monaten fertig geworden und denen habe ich 3 bis 4 Jahre gearbeitet. Und das ist auch gut so, weil ich stelle dann die Werke zwischendurch einfach mal für ein paar Monate weg, so kriege dann wieder ein bisschen eine emotionale Distanz und gehe dann ein paar Monate, 1 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre später mit einem ganz anderen Mindset vielleicht auf die zu oder einem ganz anderen Gefühl, einer ganz anderen Stimmung, als ich vielleicht vor 3 oder 4 Jahren hatte. So, und das macht auch diese Serie so stark, so einzigartig. Und das ist die Spannung. Also
das ist ja auch in deinen Bildern dann, finde ich, was anderes, eine Ehrlichkeit zu zeigen. Aber worauf ich eben hinaus wollte, ist so dieses Unehrliche auch im Alltag, was wir ja so haben. Wenn du mich fragst, und wie geht's, so diese klassische Floskel, ja. Dass ich dir wahrscheinlich in den seltensten Fällen sagen würde, wenn es nur so mittelmäßig geht und man immer irgendwie eher so eine Fassade aufzieht. Und das ist ja halt auch so ein Punkt, wo ich denke, darüber müssten wir echt mal hinwegkommen, weil du ja zu Recht sagst, es ist auch völlig in Ordnung, wenn es einmal nicht okay geht.
Absolut. Und das ist auch so, dass, wie soll ich sagen, gerade auch ja, das zieht sich ja durch alle Altersgesellschaftsschichten durch. Also weil immer gesagt wird, ja, die junge Generation, die jungen Menschen, was haben die für Probleme so? Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt so die letzten Jahre zurückschaue, ich werde jetzt dieses Jahr 30, dann haben wir auch schon einiges erlebt so. Und es ist, finde ich, wichtiger denn je, auch irgendwie gerade jungen Menschen auch Mut zu machen, zu sagen, hey, es ist eben nicht alles nur Scheiße oder die Welt geht unter oder wo sind wir in 20 Jahren, sondern das, was jetzt ist es entscheidend und jetzt können wir noch eine Welt erschaffen, in der wir leben, die vielleicht nicht nur irgendwie durch Roboter gesteuert ist, sondern wo eben der Mensch nicht auf der Strecke bleibt. Und das ist, also finde ich zumindest mir extrem wichtig, weil ich glaube, wenn es keine Gefühle mehr gibt und wenn man die nicht zeigen kann oder darf, dann was sind wir dann? Wer sind wir? Was für eine Identität nehmen wir an?
Bekommst du von den Menschen, die deine Bilder sehen, die Reaktionen, die du dir wünschst, das, was du auch zum Ausdruck bringen möchtest, dass sozusagen deine Absicht irgendwo auch aufgeht, oder musst du manchmal aufklären, weil du nicht ganz sauber verstanden wirst?
Ich glaube, das ist mal so, mal so. Also natürlich ist es so, dass bei manchen Menschen das sofort Bing macht und die sagen, hey, ich fühle mich total abgeholt, total verstanden. Bei anderen, die vielleicht auch gerade irgendwie eine etwas härtere Außenfassade haben, aber trotzdem einen weichen Kern, dauert es ein bisschen länger, bis die Bilder wirklich wirken und auch die Chance dafür gegeben wird, sich darauf einzulassen. Und da schließt sich, glaube ich, wieder der Kreis so mit dem Thema auch Vorurteile. Also ich habe in einer vorherigen Serie, Der stumme Schrei, die auch gerade in den USA mir dann meinen Durchbruch verschafft hat, wo ich bewusst Figuren, Charaktere, Gesichter gemalt habe, die einen doppelten Mittelfinger zeigen. Das eben mein stummer Schrei an die Gesellschaft war. Eine neue Interpretation von Edvard Munchs legendärem Schrei, weltbekanntes Bild. Und dass ich, wie soll ich sagen, natürlich fühlen sich die Menschen da erstmal so ein bisschen angegriffen irgendwie, weil ich meine, ein Bild siehst, das jetzt irgendwie Mittelfinger zeigt oder irgendwie schreiende Gesichter, die ein Wassen des Wortes leise oder stumm anbrüllen. Fühlt man sich erstmal so, wow, so was will der Künstler? So. Und genau da sind wir beim Punkt. Und wenn das catcht, wenn irgendwie, also ich finde zumindest, wenn mich ein Werk catcht gleich und ich stelle eine Frage, das Bild stellt mir eine Frage, dann ist es, finde ich, ein spannendes Werk. Und genau das ist es ja, dieses Vorurteildenken. Ja, dieses, was wir in der Gesellschaft auch oft sehen oder was mir auch oft widerfahren ist, gerade in jüngeren Jahren, aufgrund meines Aussehens, meiner sichtbaren Gesichtstattoos und so weiter, dass ich irgendwie so einen Stempel bekommen habe. Und genau das ist, darum geht es mir, eben jemanden nicht zu verurteilen, weil er vielleicht anders aussieht, weil er vielleicht gerade irgendwie eine schwierige Phase durchmacht. Und oft sehen wir auch diese, wie soll ich sagen, diese unsichtbaren Krankheiten werden nicht akzeptiert, werden nicht gesehen. So. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also das, absolut.
Niemand kann ja von, also ein gebrochenes Bein zum Beispiel, das sieht man, dass jemand krank ist. Aber wenn vielleicht irgendwie jemand ein Trauma hat oder irgendwie eine Depression durchmacht oder keine Ahnung, es gibt ja x verschiedene psychische Krankheiten auch, das wird, finde ich, immer noch nicht ernst genug genommen.
SWR1 Leute geht weiter mit dem Künstler Alexander Höller. Du machst dich, wie ich finde, mit deinen Werken auch ziemlich nackt. Du gibst viel von dir preis. Deine aktuellen Bilder beschreibst du als die bisher persönlichste Arbeit. Was überwiegt dann am Ende einer solchen Schaffensphase bei dir? Ist das Stolz, dass du das so auf die Leinwand gebracht hast, wie du es dir vorgestellt hast? Oder ist das vielleicht auch so eine gewisse Scham, weil du eben so viel von dir zeigst? Oder wäre das genau falsch?
Ich glaube, eine Mischung aus beidem ist richtig. Also auf der einen Seite, klar, tue ich extrem viel von mir zeigen so oder von meiner inneren Gefühlswelt. Und das ist schon vor jeder Ausstellung immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich bin da natürlich gespannt auf die Reaktionen. Und das ist ja auch so, wenn ich jetzt mehrere Jahre an den Werken gearbeitet habe, natürlich auch immer so ein, das Feedback dann fließt natürlich auch in die Zukunft der weiteren Werke dann ein. Und gleichzeitig bin ich froh drum, sie zeigen zu können, zeigen zu dürfen, weil ich habe schon immer so, seitdem ich angefangen habe, als Jugendlicher habe ich erste eigene Ausstellungen irgendwie in meiner kleinen Heimatstadt in Schweinfurt organisiert. Und da war es auch immer so, ich war froh, als ich die dann auch zeigen konnte und aus dem Atelier dann eben die geflogen sind. So. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Künstler, wenn du deine Werke irgendwie nicht zeigen kannst. Und es ist ja ein Teil von mir. Also alles, was ich irgendwie mache, ist irgendwie, soll ja auch gesehen werden. Also ich bin immer so ein Typ, je echter und je ehrlicher die Werke gezeigt werden oder sind, desto mehr sie von mir zeigen, desto mehr kommt ja auch an. Mhm. Also, und nur das ist auch echt. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie, wie soll ich sagen, nur drei Striche auf eine Leinwand kriegen würde im Moment, weil einfach so viel bei mir im Kopf vorgeht. Ich will viel erzählen, ich will viel zeigen. Und das ist auch der Grund, warum meine Werke so groß sind. Ja, die sind von den Formaten auch einfach groß, weil ich finde diese Kraft, die ich da irgendwie auch bewusst an den Betrachter weitergeben will, die braucht Raum, die braucht Platz.
Was erzählst du mir von dir in deinen Werken? Du hast gesagt, ja, Schwäche, wenn du dich mit deinen Krisen, Zweifeln, Sorgen, Dämonen auseinandersetzt. Stärke aber genauso, um da halt rauszukommen. Lebensfreude, Lebenskraft, was ist es noch?
Ich würde vor allem sagen, auch eine gewisse Ruhe. So konträr, wie es jetzt klingt, ist es trotzdem, also man sieht die Auseinandersetzung, die ich mit den Bildern habe. Und gerade weil die eben so vielschichtig sind, erzeugt das ja auch irgendwie bewusst Spannung oder will ich bewusst erzeugen, um auch einfach so einen Teil von mir zu zeigen, also diese Vielschichtigkeit. So, ich bin eben ein Mensch, der unglaublich viel überlegt, sich viel Gedanken macht, versucht auch einfach in der Kunst das reinzubringen, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe. Mhm. So.
Ruhe finde ich insofern spannend, weil du ja dann mit deinen Bildern mir auch zeigst, dass Ruhe eben nicht irgendwie was klar Geordnetes auf dem Bild sein muss. Weil das ist ja bei dir eher nicht der Fall.
Also die sind natürlich, da geht viel vor. Also die sind...
Das will ich ja gar nicht, aber jetzt so klar geordnet wie, was weiß ich, ein Regal so. Ne? Also so ist es ja nicht, sondern die kommen ja deutlich unruhig, das will ich nicht sagen. Aber da passiert ja viel mehr in einer nicht statischen Ordnung.
Absolut. Also gerade das ist auch so die Schwingungen oder die Kompositionen, die ich in den Bildern angelegt habe, sind auch alle sehr bewusst vorab so gelegt. Also ist jetzt nicht so, dass ich einfach drauf losmal, sondern ich habe schon eine klare Vorstellung. Ich mache vorher sehr, sehr viele Skizzen und Vorzeichnungen und versuche das dann von diese Power von diesen Skizzen, die ich vielleicht in 20 Minuten anfertige, dann auf die großen Werke, die dann 10-mal so groß sind, zu übertragen. Und dass es auch rauskommt. So. Und da ist es dann, also tatsächlich hilft mir das immer ganz gut, wenn ich die Werke dann auch mal wegstelle. Also wenn ich die einfach mal eine Zeit lang mal abkühlen lasse, sag ich mal beruhigen lasse. Und da dann ein paar Monate später wieder einen neuen Ansatz finde.
Du nennst es Power. Ich hatte überlegt, so, du hast es eben schon mal deutlich gemacht, du hast als 17-Jähriger die Schule abgebrochen, um dich der Kunst zu widmen. Hast dich dann halt wirklich bis zum Diplom da reingearbeitet, bist ein international gefragter Künstler. Diesen Kämpfergeist, erst dann aufzuhören, wenn du dein gestecktes Ziel erreicht hast. Spielt das in deinen Bildern auch eine Rolle?
Ich glaube schon. Also das, was sich bei mir jetzt, sag ich mal, schon wie so ein relativ lupenreiner Lebenslauf anhört oder nach einer schönen Geschichte, sag ich mal, war nicht immer so easy, wie es aussieht. Also es ist, es gehört viel dazu, das auch irgendwie alles so auszuhalten auch, ja. Mir haben auch ganz viele gesagt, da wo ich herkomme aus meiner Heimatstadt, oh, willst du das wirklich versuchen als Künstler? Und natürlich das Stichwort brotlose Kunst, was oft gefallen ist. Und was machst du, wenn das nicht funktioniert? Und keine Ahnung, das sind alles so Sachen, wenn ich mich darauf, auf diese Stimmen, auf diese Dämonen konzentriert und fokussiert hätte, dann hätte es wahrscheinlich erst recht nicht geklappt. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mich mit, auch ich als, sage ich mal, als Kunstfigur, ich sag bewusst als Kunstfigur, nicht als Mensch, auch wofür ich stehe, nämlich einfach zu machen, zu tun. So, und nicht irgendwie sich von irgendwelchen Leuten oder Stimmen was einreden zu lassen, sondern natürlich kann man auf die Fresse fallen, natürlich kann es nicht funktionieren, natürlich kann man irgendwann was weiß ich wo landen, aber es ist, man kann es immer versuchen. So, man kann sagen, ich hab's versucht, ich habe alles dafür getan. Und ich war immer so einer gewesen, ich habe nicht eine Zeichnung gemacht, ich habe 100 gemacht. So, ich habe nicht eine Mappe gemacht, ich habe 10 gemacht. So. Und das mache ich heute auch noch. Also ich bin am liebsten im Atelier und das 24/7. Also das, ich war auch immer so ein Typ gewesen, ich musste direkt irgendwie Nähe zum Atelier haben. Also jetzt entweder ein paar Straßen um die Ecke wohnen oder einfach damit ich direkt Zugang zu meinen Bildern habe. So, ich glaube, ich war nie so oder wäre nie so der Typ gewesen, der jetzt irgendwie erstmal eine halbe Stunde auf die Arbeit fahren muss, so, sondern ich will im Atelier sein, so präsent sein und Naja, mittlerweile ist es so, dass tatsächlich mein Arbeitsworkflow sich ein bisschen geändert hat. Wir haben jetzt seit knapp 5 Jahren einen Hund, der frühs auf einem draufsteht und einen aufweckt. Von daher sind die Night-Sessions etwas reduzierter geworden. Aber ja, trotzdem sieht man, denke ich, die Wildness in den Bildern trotzdem.
Auf deine Arbeitsweise können wir gleich noch schauen. Was ich mich gefragt habe, wirst du eigentlich gerne unterschätzt oder falsch eingeschätzt aufgrund von möglichen Vorurteilen, die man dir gegenüber auch haben könnte? Hast du da Bock drauf mitzuspielen?
Ja, also ist die Antwort bewusst ja, weil das Ding ist bei mir natürlich, schwinge ich als Person, als Künstler immer mit. So, und viele denken dann irgendwie, ja, der will sich durch sein Aussehen vielleicht irgendwie zusätzliche Attention holen und das ist aber nicht der Fall. Also ich habe mich halt dafür entschieden, dass ich selber auch zum Kunstwerk werden will und vielleicht auch so ein bisschen mit den ganzen Tattoos irgendwie so eine zweite Schutzhaut haben möchte, weil ich eben durch die Werke eine extreme Verletzlichkeit, eine extreme Offenheit auch den Menschen zeige. So, und das ist so ein Ding, mit dem ich eigentlich immer ganz gern spiele. So, und wer sich auch, wie soll ich sagen, mit meinem Werk wirklich auseinandersetzt und beschäftigt, der sieht, glaube ich, oder hoffe ich, wünsche ich mir auch die Qualität darin.
Ich habe mich mit deinem Lebenslauf vor allen Dingen auseinandergesetzt und da ist mir dann nochmal aufgefallen, dass Fußball eine große Leidenschaft von dir war. Torwart warst du, war der Fußballprofi mal ein Berufswunsch von dir?
Ja, ich könnte jetzt sagen, du, ich hätte es fast zum Profi geschafft.
Ja, danke die Verletzung.
So den Klassiker. Ja. Tatsächlich war Fußball eine Zeit lang, hat eine Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe bis ich 13, 14 war, bis ich dann tatsächlich mit dem Graffiti-Sprayen angefangen habe, bei uns in Schweinfurt als Torwart gespielt. Und damals, muss ich sagen, war es schwierig gewesen, weil es doch sehr anstrengend war. Also ich habe im Nachwuchsleistungszentrum gespielt und bin da als Kind schon, ich war ja noch ein Kind gewesen, sehr früh auch mit Druck und mit Konkurrenzkampf, weil ich war Torwart gewesen, da kann nur einer spielen, irgendwie in Verbindung gekommen. So. Und damals war das hat mir das auch oft wehgetan, gerade wenn irgendwie dann jemand anders besser war und eben am Wochenende aufgestellt worden ist. Gleichzeitig hat es mir auch eine unglaubliche Disziplin gegeben, nämlich 4-5 Mal die Woche Training, am Wochenende Spiel. Und das kann ich heute noch in meiner Kunst, in meiner Arbeit anwenden, weil ich glaube, so dieser Klischee-Künstler, den man immer so im Kopf hat, bin ich auch teils. Ja? Also ich habe jetzt nicht wirklich absolut geregelten Tagesablauf, aber es ist mit einer unglaublichen Selbstdisziplin und einer Eigeninitiative verbunden. Also letztendlich ist ja so, wenn ich nichts mache, kommt auch nichts mehr raus. So, ich kann niemandem anders irgendwie die Schuld geben, dass was nicht fertig ist oder ich irgendwie nichts gemacht habe, sondern es liegt an mir. Und das ist auch das, was mich als Jugendlicher von Anfang an so von der Kunst fasziniert hat. So, ich bin mein eigener Bestimmer. So, ich lasse mir nicht irgendwie von jemandem was anderes sagen als das, was ich gerade ausdrücken möchte, was ich fühle, was ich zeigen will. Und bin da bis jetzt immer sehr, sehr direkt und ehrlich zu mir selbst gewesen und habe versucht, das auch dann den Menschen zu zeigen.
Mit dem Mindset, mit der Einstellung ging wahrscheinlich dann im Fußball auch nur der Torwart.
Also auch da ist die Einzelposition
schon. Hattest du ein Idol?
Ganz klar, Oliver Kahn war mein Hero.
Und wenn der ein Bild von dir kauft, ist das dann nochmal ein ganz besonderes Ding? So ist es passiert übrigens.
Also, dass dann Jahre später der Oliver selber auch ein Bild von mir hat, war natürlich für mich ein riesen Fan-Moment, gebe ich ganz klar zu. Wenn dein Kindheitsidol irgendwie dann vor dir steht und dich anlacht und mit einem Bild von dir. Aber wie soll ich sagen, für mich spielt es primär keine Rolle, wer meine Bilder besitzt. Weil letztendlich geht es darum, also mir geht es immer darum, dass die Werke bei einem guten Besitzer sind. So, natürlich ist es mittlerweile so, dass ich es nicht mehr steuern kann. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, wo meine Werke dann sind. was auch okay ist. Ja. Also ich meine, Kunst ist dafür da, dass sie gesehen wird und bei Menschen ist und nicht nur bei mir im Depot irgendwie zurückliegt und in, vielleicht in 50, 80, 100 Jahren erst gezeigt wird. Und von daher, ich bin einfach glücklich, dass die Menschen Teile von mir haben. Und gerade so in meiner Phase, so 2022, hat mich das auch sehr oft hochgezogen, weil ich mal so eine Zeitreise gemacht habe, die letzten Jahre durchgegangen bin, wie viele Menschen eigentlich jeden Tag, wenn auch nur passiv, an mich denken, weil sie meine Bilder bei sich haben, weil sie mich irgendwie spüren, fühlen und sehen.
Und das ist schon eine große Menge.
Das ist ein aufbauendes Gefühl. Ja.
SWR1 Leute-Gast Alexander Höller hat schon erzählt, dass er als Künstler in einer Schaffenskrise hing. Wie lässt sich diese Zeit beschreiben? Ist das, dass du vor einer leeren Leinwand stehst und denkst, mir fällt nichts ein? Hattest du keine Lust mehr, Künstler zu sein?
Also so eine Schaffenskrise, wie ich sie hatte, sage ich jetzt mal, das hat sich entwickelt. Also es hat sich dann so angebahnt, dass ich tatsächlich, im Atelier war und überlegt habe, was male ich jetzt so? Weil natürlich hätte ich mich drauf ausruhen können und weiterhin irgendwie der stumme Schrei die Werksreihe fortsetzen können. Die ist gut gelaufen, so die Menschen haben es angenommen, so die haben es verstanden. Nur war die Geschichte für mich oder das Thema damit irgendwie, es war für mich abgehandelt. Also ich habe das ermalt und es war dann auch, sage ich mal, es hatte seine Zeit gehabt so. Und dann war die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Und ich mache das dann eigentlich immer so, dass ich ein riesengroßes Plakat mir an die Wand hänge und einfach alles aufschreibe, was mir gerade in den Kopf kommt. Und es hat dann so irgendwie einen Monat gedauert tatsächlich. Das war ein riesen Teil gewesen mit allen möglichen Notizen.
Was stehen dann da für Begriffe dran?
Ja, zum Beispiel Zukunft, Fragezeichen oder was weiß ich, Weg, Erfolg, Misserfolg, Existenzangst, solche Sachen. Also da war unglaublich viel drauf gestanden und das sind dann meistens die Dinge, die ich dann zusammensetze, wo ich dann merke, das ist das, was ich gerade fühle, was mich beschäftigt. Und das will ich jetzt auf die Leinwand bringen. In was für einer Art und Weise, das dauert dann natürlich. Also bis sich dann sowas entwickelt, von den ersten Skizzen bis hin zu den Ideen, das dauert. Das dauert manchmal monatelang. Und dann ist wiederum so, wenn der Punkt dann da ist, dann komme ich auch in so einen Flow rein. Und das war dann auch der Fall gewesen, dass ich dann einfach gemalt habe wie ein Teufel.
Hat dich diese Serie Demons auch irgendwo stabiler gemacht, dass du jetzt weißt, Schaffenskrise, die darf gerne nochmal kommen oder die kann ruhig kommen. Ich weiß, damit umzugehen, ich weiß, da wieder rauszukommen.
Ich glaube ja. Also dadurch, dass ich das erste Mal irgendwie so dieses Gefühl hatte, war es für mich ein neues Gefühl. Und alles, was Neues ist, natürlich erstmal macht einem wiederum Angst und vielleicht und erzeugt aber auch gleichzeitig irgendwie so einen Reiz, das irgendwie zu erkunden. Also so geht es mir zumindest, dass ich dann, wenn ich irgendwie von einer Aufgabe oder einer Prüfung gestellt werde, dann will ich sie annehmen. So ein Mensch war ich schon immer gewesen, dass ich nicht einfach irgendwie so gesagt habe, ja, schaffe ich eh nicht, will ich nicht, lass ich lieber gleich sein, sondern ich lasse mich drauf ein. Und ich glaube, wenn das diese Phase nicht gewesen wäre, dann hätte ich nicht so den Zugang zu mir selbst gefunden, also den weiteren Zugang so. Und habe in mich reingehört so. Und das ist, glaube ich, das, was entscheidend für diese Serie war tatsächlich. Also die Auseinandersetzung mit mir selbst und eben, wie soll ich sagen, eine Selbstporträtierung meiner inneren Gefühlswelt.
Jetzt hast du deutlich gemacht, dass du am liebsten gerne alleine im Atelier bist und arbeitest. Hast Frau und Hund. Wann in so einer Schaffenskrise teilt man sich denn da eigentlich mit? Also sitzt du abends beim Armbrottisch und denkst, Svenja, scheiße, ich glaube, ich habe eine Schaffenskrise?
So kann man sich's ungefähr vorstellen.
Also, wirklich?
Also das ist dadurch, dass ich ja schon quasi in und mit der Kunst lebe, also ich in meinem Atelier lebe, ist es so, dass die Svenja, meine Frau, das schon wahrnimmt, wenn ich irgendwie einfach gerade so ein bisschen kopflos im Atelier rumgeister. Mhm. Ja. Und für mich ist es auch wichtig, dass ich einen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin habe mit ihr, weil das mir wiederum auch einfach, allein das drüber sprechen, wie es mir gerade geht, zeigt, okay, da und da kann ich ansetzen, da und da habe ich vielleicht gerade selber gecheckt, ich stehe vor einer Tür, die ich eigentlich öffnen könnte, aber ich habe gerade noch so ein bisschen nach dem Schlüssel am Schlüsselbund gesucht und das ist so das, worum es auch ja in der Serie geht, so nämlich dieses drüber sprechen. Und dann ist es schon so, dass es dann teilweise, nicht nur teilweise, sondern mir sehr direkt hilft, mit meiner Frau drüber zu reden, klar.
Darf ich dir eine Frage zu deinem Vater stellen?
Ja, klar.
Dein Vater ist ein bekannter Motivationscoach. Da habe ich mich gefragt, wenn der Sohn, dessen Arbeit er ja anscheinend wirklich von Beginn an gefördert hat, auch oder unterstützt hat oder es für gut befunden hat, wenn der Sohn in der Schaffenskrise steckt, spielt das dann irgendwie eine Rolle? Hast du dich mit deinem Vater ausgetauscht oder ist der dann halt in der Familie halt nicht der Motivationscoach, sondern der Vater?
Also ich habe mit meinem Vater ein ganz normales Vater-Sohn-Verhältnis, okay. Und natürlich ist es so, dass wir da auch persönliche Dinge austauschen, sowohl er mit mir als auch ich mit ihm. Aber in erster Linie ist er mein Papa und das ist, finde ich, auch das Schöne, dass ich da einfach immer jemanden habe, mit dem ich reden kann natürlich. Und wir aber versuchen in den Momenten, wo wir uns sehen, dann tatsächlich auch beide unsere Berufe kurz zur Seite zu lassen.
Verständlich. Es wären es Leute mit dem Künstler Alexander Höller. Wie definierst du eigentlich für dich den Kunstbegriff? Du hast eben schon deutlich gemacht, dass du dich auch als eine Art Kunstfigur siehst. Ist deine Kunst, sind das alleine deine Werke?
Also ich finde, Kunst bietet ja die Freiheit, dass letztendlich alles ja irgendwie möglich ist. So alles, man kann alles zeigen, man kann alles darstellen und es gibt keine Grenzen, ja, und das war auch, glaube ich, das, was mich schon immer so fasziniert hat daran, dass es eben keine Limits gibt, so in dem, was man zeigt und auch immer wieder was Neues machen kann, was Neues erschaffen kann, so. Und letztendlich mache ich ja oder versuche ich eine Art von Tagebuch ja zu gestalten, mhm. So. Also ich, wenn man sich die letzten, sage ich mal, 15 Jahre anschaut, seitdem ich mal, hat sich das ja auch immer wieder geändert. So, es gibt, am Anfang sind die Werke relativ ruhig gewesen, relativ zurückhaltend, weil ich auch noch nicht so diesen Mut hatte, irgendwie dieses komplett Innere von mir selbst zu zeigen. Und das musste ich auch erst lernen, dass ich mich das traue. Also ich bin jetzt nicht irgendwie da eingestiegen, auf die Welt gekommen und habe sofort so mich getraut, so hey, ich male jetzt irgendwie Mittelfinger, die Leute anbrüllen, oder ich male jetzt eine Serie, die Demons heißt, sondern es ist ja auch was irgendwie erst entsteht, was man erlebt mit der Zeit. Und ich glaube, das ist das, was mich persönlich an der Kunst fasziniert hat. Wo Kunst aber dafür da ist, ist natürlich, um einen Diskurs, eine Diskussion unter den Menschen zu eröffnen. So, es kann eröffnen und sollte es auch. Also ich glaube, dass es jetzt nicht einfach nur dafür gedacht ist, irgendwie dekorative oder schöne Dinge an die Wand zu hängen, sondern es soll ja auch drüber gesprochen werden. So, und gerade wenn man die Chance hat, eben dieses Medium zu nutzen, um auch, sag ich mal, auf aktuelle Themen oder Themen, die vielleicht einen selbst, aber auch die Menschen um einen herum beschäftigen, wenn man das schafft, das irgendwie sichtbar zu machen, dann hat man, glaube ich, den Auftrag als Künstler ganz gut erfüllt.
Du hast dich eben selber eine Art Kunstfigur genannt. Ich würde vielleicht sogar noch einen Tick weitergehen, dass du ja selber auch wie ein Kunstwerk auftrittst. Du sitzt mir gegenüber, hast schon gesagt, du bist stark tätowiert. Alleine von deiner Garderobe gibst du mir nur einen kleinen Ausschnitt im Gesicht, am Hals, einen Nasenring. Also du stellst ja auch schon selber etwas dar. Ist dir das ganz wichtig?
Also ich muss dir ehrlich gestehen, für mich ist es, ich sehe es nicht mehr. Also das ist, wenn ich in den Spiegel schaue oder jetzt irgendwie ältere Fotos von mir angucke, dann erkenne ich mich auch nicht wieder. Also das ist so, ich habe das, es ist ein Teil von mir, es bin ich. Und ich habe auch jetzt im Moment keine weiteren Tattoos geplant. Also es ist jetzt erstmal ready so. Aber wie soll ich sagen, das Wichtigste ist ja trotzdem, dass ich neben dem ganzen Künstlersein ja auch ein Mensch bin. Und das ist auch das, was in den neuen Arbeiten ganz extrem zu sehen ist. Nämlich ein Mensch, der sich Gedanken macht um das, was auf der Welt passiert. Und ein Mensch, der auch einfach natürlich, wie soll ich sagen, ein bisschen Angst hat vor dem, was in Zukunft passieren wird mit der Welt. Aber ganz bewusst diesen Blickpunkt darauf setzt, es ist nicht alles scheiße, sondern es ist auch was da, wo man sich drüber freuen kann.
Ich habe mich halt nur gefragt, ja, da lasse ich mich leiten von Äußerlichkeiten. Wenn du durchschnittlicher daherkommen würdest, wäre dann deine Kunst so überhaupt möglich?
Ich glaube ja, weil das Ding ist ja, ich bin ja quasi der Erschaffer der Werke. So, also wie ich aussehe oder was ich, wenn ich jetzt blaue Haare hätte oder keine Ahnung was, spielt ja eigentlich keine Rolle. So, sondern es ist ja letztendlich ist ja das Werk, was ich zum Konsumieren anbiete. Und wie man sich dann darauf einlässt, was dann der Betrachter, die Menschen daraus sehen, ob sie es für wichtig halten, wie ich aussehe, das ist nicht meine Frage. Also das ist
aber wahrscheinlich, weil ich mich jetzt schon so damit beschäftige, ist es genau das, was du, nicht was du erreichen möchtest, aber was du gerne in Kauf nimmst, dass man sich mit Kunst und Künstler auseinandersetzt.
Ja, also ich finde, es ist halt wichtig, sich nicht von äußerem Aussehen leiten zu lassen, ganz klar. Und dafür stehe ich ja mit meiner ganzen Person. Also wenn ich jetzt keine Tattoos hätte, wären die Bilder absolut genauso stark wie mit. So, und letztendlich glaube ich, dass ich ja durch mein Aussehen vielleicht auch die Message verkörper, die ich ja in den Bildern auch zeige. So, und deshalb bin ich vielleicht für mich selbst rein vom Aussehen her auch ein Kunstwerk.
Ist Kunst auch für dich eine Art, wie du dein Leben führst?
Wie meinst du das?
Dass du, dass sich in deiner Art der Lebensführung auch deine Kunst schon zeigt. Also dass du eben nicht, wir gucken gleich nochmal so ein bisschen auf deine Arbeitsweise, dass du eben nicht einen stinknormalen Job hast, sondern dass du dich vielleicht ein bisschen mehr ausleben kannst als viele andere.
Also ich glaube, das ist auch das, was ein Künstler sein darf und sein sollte. Also ich habe ja da, sage ich mal, zum Glück ein bisschen Narrenfreiheit in Anführungszeichen und kann, sage ich mal, rumlaufen, machen, was ich will. So, und da sind wir genau in dem Punkt, was ich gerade gesagt habe. Jeder kann eigentlich rumlaufen und aussehen, wie er will, solange er sich einfach wie ein guter Mensch verhält, meines Erachtens nach. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo einfach dass mittlerweile alles toleriert werden sollte und muss, wie jemand sich kleidet, wie jemand aussieht, ob jemand kurze, lange Haare hat, was jemand ist, das ist alles, finde ich, jeder hat eine eigene Entscheidung so und das, ja, dafür stehe ich auch mit meiner Kunst, eben für Freiheit, für man selbst zu sein, so dieses Sein.
Jetzt würde ich gerne am Ende noch in S-Ferns Leute von Künstler Alexander Höller so einen Einblick in deine Arbeitsweise bekommen. Du hast schon klar gemacht, jetzt mit dem Hund in eurem Leben sind die Nachtschichten nicht mehr ganz so oft. Aber du hast alles andere als den geregelten Arbeitsalltag von 9 bis 5.
Schon. Also natürlich ist es so, dass ich einteilen kann, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite, wie oft ich arbeite, wo ich arbeite. Ich mache es zum Beispiel auch mittlerweile so, dass ich einmal im Jahr eine Artist Residency habe, wo ich dann irgendwo auf der Welt mir einen Ort rauspicke, wo ich gerade das Gefühl habe, da könnte eine Inspo, eine Inspiration entstehen. Dieses Jahr ist zum Beispiel Ibiza an der Reihe. Und da ist es auch dann ganz gut, zwischendurch mal einen Tapetenwechsel zu haben. Trotzdem ist es so, dass man, oder auch ich, darauf achte, dass ich eine gewisse Struktur in meinem Alltag habe. Also ich hatte auch Phasen gehabt, so gerade so, wo ich noch studiert habe und irgendwie es an den Anfängen war, wo das nicht der Fall war. Da habe ich bis frühs um 6.30 Uhr, 7 Uhr gemalt im Atelier, habe ein paar Stunden gepennt und war dann irgendwie wieder im Atelier. So, das ist sehr anstrengend und mittlerweile arbeite ich wesentlich konzentrierter und effektiver, auch einfach mit einer ganz guten Struktur. So. Und habe da, ich sage mal so, es ist beides wichtig. Also wenn ich zum Beispiel Bock habe, irgendwie die Nacht durchzumalen, dann kann ich es machen, weil ich es will, aber ich muss nicht so. Und dieses, diese dieses sich selbst einzuteilen, wann man was macht, das ist, glaube ich, finde ich auch einer der Vorteile, die ich in dem Ganzen habe und was ich auch an der Sache lieb. So.
Und da habe ich es eben richtig bei dir rausgehört, Wohnort und Atelier müssen bei dir nah zusammenhängen oder nah aneinander sein?
Es sollte schon in der Nähe sein, weil ich jetzt keinen nicht Bock hätte, irgendwie eine halbe Stunde, Stunde irgendwie erst auf die Arbeit zu fahren und dann vielleicht die Idee noch im Atelier rauszulassen, sondern das muss schon irgendwie, einfach, wenn ich eine Idee habe, dann will ich es auch gleich rauslassen. So. Und von daher ist es schon wichtig, eine Nähe zum Atelier zu haben, definitiv.
Bett und Atelier sind wie weit auseinander bei dir?
Weit genug, trotzdem nah genug.
Okay, gut. Hast du gewisse Rituale oder feste Abläufe, wenn du arbeitest? Was weiß ich, immer die gleiche Klamotte an oder erstmal einen Kaffee oder was ist es so?
Also tatsächlich ist es so, dass ich, so wie ich jetzt gerade vor dir sitze, vielleicht 1% meines Lebens rumlaufe. Also ich bin da immer ganz froh, wenn ich dann auch mal irgendwie mal
eine andere... Du hast ein Jackett an, schwarzes T-Shirt. Ja,
wenn ich dann auch mal mich anders kleiden kann, weil ich eigentlich die komplette Woche immer in der gleichen Hose, immer im gleichen Sweater rumlaufe und einfach von Kopf bis Fuß mit Farbe voll bin. Ja, also daran erkennst du mich tatsächlich, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe. Und das ist auch das irgendwie da wieder diesen Kontrast zu haben. So, also ich mag es dann auch eben, mich mal schön zu kleiden, um auch, wie soll ich sagen, eine andere Seite von mir zu sehen, zu zeigen. So. Und was so die Struktur angeht im Atelier, also ich arbeite immer an mehreren Werken gleichzeitig, immer so zwischen 8 bis 10. Alle paar Wochen, Monate, wenn es dann zu viel Chaos im Studio ist, ist es auch gut, wenn ich mal wieder aufräume. Weil einfach dann, ja, ich sage mal so, das Wort Betriebsblindheit hört sich mal so blöd an, aber es tut dann auch mal gut, wieder komplett abzubrechen und ein neues Setting aufzustellen. Also die Werke mal wirklich wegzutun, auch wenn man gerade irgendwie gut dran ist, sondern die einfach ins Depot zu packen und dann vielleicht ein paar Monate später wieder darauf zu reagieren. Und ich sage immer, jedes Werk, das ich erschaffe, das ich neu erschaffe, hat ja die komplette Erfahrung von allen Werken, die ich zuvor gemalt habe, drin. Also das ist ja immer die komplette, ist immer eine Weiterentwicklung. Und das, finde ich, macht es auch so spannend, an mehreren Werken gleichzeitig zu arbeiten, weil die alle irgendwie ineinander einfließen. Also man sieht auch an den Werken, die jetzt in der aktuellen Ausstellung zu sehen sind, dass es gibt Einflüsse, es gibt Bilder, die irgendwie miteinander beschäftigt, die sind zur gleichen Zeit gemalt worden und teilweise dann auch komplett anders aussehen, weil sie vielleicht irgendwie 3 Jahre Abstand zueinander haben. Und da komme ich sehr gut mit klar.
Und ich weiß, dass du sehr viel malst. Du nennst es dein Depot. Wie viele Bilder würde ich da jetzt so gerade finden?
Boah, dadurch, dass ich eine absolute Niete in Mathe bin, kann ich es dir gar nicht genau sagen. Also ich bin sehr, sehr fleißig, sehr produktiv. Aber wie viele jetzt genau ich schon erschaffen habe, kann ich dir nicht genau sagen. Das
und gibt es dann nicht so den Zeitpunkt, dass du, wenn du sagst, okay, ich nehme mir dann nach Monaten ein Bild wieder vor und gehe da wieder ran, dass du dann eigentlich etwas übermalst, wo du nachher denkst, ah nee, vorher war es dann doch irgendwie besser?
Gibt's tatsächlich die Momente. Also ich bin da auch sehr radikal in dem, was ich mache. Also wenn ich zum Beispiel dann ein Werk sehe, das eigentlich schon im Werksverzeichnis als fertig abgegolten ist, tue ich das dann auch eiskalt übermalen. Also das kommt auch vor. Und das ist halt immer so die Frage. Also es kann passieren, dass es halt viel geiler ausschaut, dadurch, dass es halt nochmal eine andere Ebene kriegt. Es kann halt natürlich auch sein, dass es das, was vermeintlich toll ist, was ich als guten Fortschritt mal gesehen habe, zerstört wird. Aber das, ich glaube, darauf, wenn man sich dann ständig darauf fokussiert oder so diese Angst hat, irgendwie, hey, ich könnte was gut aussieht, irgendwie kaputt machen, dann verhindert es einen Fortschritt. Also das, glaube ich, ist so auch das, was in meiner Arbeit wichtig ist oder was man auch sieht, eben diesen Mut der Zerstörung, in Anführungszeichen, um weiterzukommen.
Lass noch mal ein paar Klischees abarbeiten. Arbeit immer mit klarem Kopf. Was ist mit Rauchen, Trinken, andere Drogen?
Also ich bin tatsächlich leider noch starker Kettenraucher. aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass, wie soll ich sagen, es gibt Phasen, da ist man natürlich irgendwie mit einem Gläschen Wein am Malen. Aber andererseits ist es, also mir tut es gut, einen klaren, einen nüchternen Kopf zu haben. Also ich mache zum Beispiel auch sehr viel Sport, versuche da auch irgendwie einen Ausgleich zu finden, um eben diese ganzen Eindrücke, diese Farben, die ich jeden Tag habe, auch irgendwie mal rauszulassen. Mhm. Ich privat lebe zum Beispiel auch sehr, sehr minimalistisch. Also ich habe kein einziges Bild von mir privat in der Wohnung hängen. Weil ich einfach ich brauche ein neutrales Umfeld. Also wenn ich jetzt da auch noch irgendwie diese geballte Kraft ständig hätte, da bin ich ganz froh, wenn ich dann mal so ein bisschen abschalten kann. Und ansonsten, let's keep it a secret.
Ist in Ordnung. Welche Rolle spielt Musik bei deiner Arbeit?
Tatsächlich auch eine sehr große. Also ich höre super viele unterschiedliche Genres. Tagsüber, wenn ich sehr konzentrierte Momente habe oder Stellen an den Bildern habe, wo ich total irgendwie fokussiert im Tunnel arbeite, ist es eher was Ruhiges, was jetzt eher im Hintergrund läuft. Mhm. Und wenn ich dann wirklich diese total expressiven Gestusphasen habe, die wirklich, wo ich dann in den großen Formaten eintauche, wo ich dann wirklich auch mit Händen und keine Ahnung was in den Leinwänden rum, ich sage jetzt mal, greife und so weiter, darf es dann schon ein bisschen rockiger sein, ja.
Was ist es dann so, was auf die 12 gehen muss?
Also ich höre tatsächlich viel Stones, ich höre viel Linkin Park, Lil Peep, Machine Gun Kelly, also alles bunt gemixt irgendwie, was gerade so in die Spotify-Playlist reinkommt.
Gut. Alexander Höller in SWR1, Leute, danke für deine Offenheit. Ich wünsche dir ehrlich gesagt weiterhin sehr, sehr viel Kreativität und dass du sie ordentlich rauslässt.
Vielen, vielen Dank. Danke dir.
Danke fürs Kommen.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.